Deutschlandfunk, Information und Musik.
Ja, und mit dem Dabeisein ist das zurzeit ja so eine Sache. Die Corona-Pandemie hat unser Leben verändert und ganz besonders das Kulturleben. Und damit auch das Erleben von Kunst. Nur allmählich machen die Museen wieder auf. Seit einer knappen Woche ist zum Beispiel der Pariser Louvre wieder geöffnet. Aber alles ist anders im sonst meistbesuchten Museum der Welt. Statt langer Schlangen vor der Glaspyramide und dichtem Gedränge vor der Mona Lisa fanden sich die ersten Besucherinnen und Besucher in den letzten Tagen mit Mund-Nasen-Schutz in leeren Sälen und Hallen wieder. Fast schon ein Privileg nach wochenlangem Verzicht auf Museumsbesuche. Die Kunst hatte sich während der akuten Phase der Pandemie weitgehend in den digitalen Raum zurückgezogen. Wie aber wird es nun weitergehen mit den Museen, die in den vergangenen Jahren ja viel auf Blockbuster-Ausstellungen und andere Mega-Events gesetzt hatten, was ja erstmal eine ganze Weile nicht mehr möglich sein wird. Wolfgang Ulrich ist Kunsthistoriker und beschäftigt sich schon lange auch viel damit, wie Kunst wahrgenommen wird. Schönen guten Morgen, Herr Ulrich.
Frau Hundel, guten Morgen.
Ja, wie ist das? Haben die vielen digitalen Angebote der Museen in den langen Corona-Wochen unsere Kunstwahrnehmung verändert?
Also bei Einzelnen vermutlich schon, weil sich einige Museen ja wirklich sehr ins Zeug gelegt haben, Angebote zu machen, von Live-Veranstaltungen, die übertragen wurden, bis hin zur Aufbereitung ihrer Bestände in digitalen Formaten und Vermittlungsformen. Und ich glaube schon, dass da der eine und die andere neue Dinge entdeckt hat. Trotzdem war ja, glaube ich, bei allen erstmal groß die Hoffnung, was alles wieder möglich sein wird, auch an Erlebnisformen, wenn die Museen dann auch wieder öffnen. Und ich glaube, jetzt sind alle so ein bisschen überrascht, dass da jetzt so dieses große Jubeln über die wieder geöffneten Museen ausbleibt. Viele Besucherinnen und Besucher sind doch noch ein bisschen skeptisch, ziehen nicht so recht. Ich glaube, viele Museen haben sich ganz andere Zahlen erhofft, als sie jetzt vorweisen können. Und es war natürlich absehbar, dass mal die ganzen Touristen wegfallen, gerade bei so großen Museen wie Louvre, den Sie genannt haben. Aber auch jetzt vielleicht die eher lokalen Museen, die jetzt nicht von den großen Touristenströmen bisher profitiert haben, haben deutlich niedrigere Besucherzahlen als bisher. Und ich finde das ein interessantes Phänomen und es zeigt, falls so eine gewisse Diskrepanz zwischen so einem etwas altmodischen Bild vom Museumsbesuch, was man immer noch in den Köpfen hat und was jetzt hier vielleicht auch noch mitbestimmend war, und den Realitäten, die sich in den letzten Jahren längst ereignet hatten. Ja. Also das altmodische Bild ist irgendwie so, man ist einsam im Museum und genießt die Ruhe und kontempliert für sich vor dem Werk, ist im stillen Dialog mit den großen Meisterwerken. Und gemäß dieses Bildes wären ja jetzt ideale Zeiten, die Museen sind leerer, man kann endlich in Ruhe alles anschauen. Aber Tatsache ist, dass das Museum seit Jahrzehnten eigentlich schon zu einem ganz wichtigen sozialen Ort geworden ist. Man geht da kaum mal alleine hin. Man geht mit Freunden hin, mit Partnern hin. Also man ist dort aktiv, man will dort was erleben, man will dort auch andere Leute sehen und nicht nur Kunstwerke sehen. Und das ist jetzt alles aber so ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Sie haben die Maskenpflicht angesprochen, man kann auf kontingentierte Besucherzahlen hinweisen. Also es ist so ein bisschen mit angezogener Handbremse einfach nur möglich, jetzt ins Museum zu gehen. Ja. Und das beeinträchtigt dann eben doch für viele den Genuss so entscheidend, dass sie vielleicht gar nicht mehr gehen.
Und vielleicht dann doch vorm Computer sitzen bleiben. Also Sie haben vom altmodischen Bild des Museumsbesuchs gesprochen, das zeitgenössische, zumindest pandemiezeitgenössische Bild wäre der Mensch am Computer, der sich Bilder oder andere Kunstwerke im Netz anschaut. Aber das ist ja, naja, erstmal so mittelmäßig interessant, sage ich mal. Was macht denn, Herr Ulrich, ein digitales Kunstangebot interessant?
Also ich glaube, es reicht nicht allein, dass man noch so hochauflösend Werke als Digitalisate zur Verfügung stellt. Das ist natürlich für die Fachleute großartig, dass man endlich mal rangehen kann an die Details und heranzoomen kann und keine Glasscheibe dazwischen hat und keinen misstrauischen Aufseher. Aber das ist ja doch eine eher Minderheit, die jetzt, sagen wir mal, so dieses fachliche Interesse hat. Für viele derer, die sagen, auch gerne ins Museum gehen, ist es einfach schon wichtig, durch Werke hindurchgeführt zu werden. Da braucht es jemand, der das gut macht, sondern eine Vermittlungsperson, vielleicht auch ein Testimonial, jemand, der für etwas steht, der einem was erklären kann, der Bezüge herstellen kann. Also all das, was eben im Museumswesen oder in Ausstellungen Kuratorinnen und Kuratoren schaffen, das brauchen wir für den digitalen Bereich natürlich ganz genauso. Leute, die Verknüpfungen herstellen, die es auch schaffen, vielleicht historische Werke mit aktuellen Phänomenen in Bezug zu setzen. Und das muss alles sozusagen auch digital erst bereitet werden. Und das geht natürlich jetzt auch nicht mal in 2, 3, 4 Monaten, in denen wir jetzt mit diesen neuen Verhältnissen konfrontiert sind.
Ja, in der Corona-Krise hat sich ja gezeigt, also wer da schon vorher in digitale Angebote investiert hatte, wie der Städel in Frankfurt zum Beispiel oder das MoMA, die waren auf jeden Fall besser dran in Pandemiezeiten.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja, jetzt können die Museen wieder in echt analog öffnen, tun es auch. Aber wir haben schon drüber gesprochen, der Kunstbetrieb kann nicht einfach so weitermachen wie bisher. Also mit Blockbuster-Ausstellungen für ein Millionenpublikum. Ist das auch eine Chance?
Also erst nochmal zu diesem Stichwort, was Sie sagen, ganz berechtigt, der Hinweis, dass Blockbuster-Ausstellungen kaum noch so möglich sein werden. Auch der Museumsbetrieb ist nicht anders wie vielleicht der Konzertbetrieb oder der Theaterbetrieb darauf angelegt, dass viele Menschen gleichzeitig das Angebot wahrnehmen, sonst ist das rentabel nicht machbar und gerade große Ausstellungen sind in den letzten 10, 20 Jahren noch mal viel teurer geworden. Transportkosten, Versicherungskosten und so weiter, das sind riesige Summen. Das heißt, das kann man überhaupt nur riskieren, auch als Museum sowas zu machen, wenn man ja fest damit rechnen kann, dass jetzt hier sehr viele Besucher kommen, dass es immer voll ist in den Räumen auch, was eben jetzt unter heutigen Sicherheitsbedingungen, Hygienebedingungen gar nicht einzuhalten ist. Insofern können diese Ausstellungen nicht mehr stattfinden in der Weise, wie wir sie die letzten Jahrzehnte gewohnt waren. Die Chance liegt darin, man sagt ja immer so schön, jeder Krise liegt auch eine Chance. Klar kann man die auch hier erkennen, dass zum Beispiel viele Museen damit gezwungen sind, erstmal vielleicht ja auch nur bedingt freiwillig, eben weil sie lieber diese anderen Ausstellungen machen würden, sich ganz auf ihre eigenen Bestände rückzubesinnen und zu schauen, was haben wir eigentlich vor Ort, was haben wir vielleicht auch in den Depots, was haben wir vielleicht schon lange irgendwo in einem stillen Winkel hängen und könnte man ganz anders präsentieren. Also auch hier sind vor allem jetzt sehr viel kuratorische Einfälle und Engagements verlangt, nämlich mit dem, was immer schon da war, jetzt aber auf eine neue Art umzugehen, um auch wieder vielleicht die Menschen aus der eigenen Stadt neu anzulocken.
Genau, also es ist die Sammlung vor Ort für die Menschen vor Ort. Wir arbeiten künftig vor allem für das lokale Publikum. Das hat auch Frances Morris, die Direktorin der Tate Modern, neulich in der BBC gesagt. Und ja, solange vor allem interkontinentales Reisen nicht möglich ist, gilt das ja für viele Häuser. Also Massen von Chinesen oder Amerikanern werden erstmal nicht vor europäischen Museen Schlange stehen. Aber was bedeutet das für die Museen, wenn sich die Zielgruppe so radikal verändert? Also von einem international oder global geprägten Publikum eben zu den Leuten in der Stadt?
Ja, also die Zielgruppe verändert sich halt vor allem für die ganz großen Museen, wie eben Louvre oder Tate Modern oder Kunsthistorisches Museum in Wien oder so. In Deutschland haben wir ja das Glück, aufgrund auch des Föderalismus, wir haben sehr viele so mittelgroße Museen, die immer schon auch sich sehr stark orientiert haben an ihrem lokalen Publikum, weil zwar natürlich mal Touristen vorbeikommen, aber sie sind nicht ausschließlich und nicht in Millionenzahlen auf Touristen ausgerichtet. Und gerade hier ist ja auch sehr viel passiert in den letzten Jahrzehnten im ganzen Bereich Kunstvermittlung, im ganzen Feld, wie man jetzt auch ja Milieus anspricht der Gesellschaft, die traditionell nicht ins Museum gegangen sind, wie man das Museum auch zu einem Ort macht, aktueller Debatten, sogar letztlich fast zu einem Ort macht, der sozialpolitisch relevant ist und nicht nur bildungspolitisch relevant ist. Und diese vielen Aktivitäten, die da schon etabliert wurden, die gilt es jetzt eigentlich fortzusetzen, zu steigern, vielleicht auch nochmal mit mehr Selbstbewusstsein weiter zu betreiben. Aber da ist an sich schon viel auch vorhanden. Also gerade in den Museen, sagen, die jetzt nicht die allergrößten sind, sondern nur in der zweiten oder dritten Kategorie, was die Größe anbelangt, mitspielen. Die können jetzt umso wichtiger werden. Die müssen sich natürlich auch umstellen, aber ich glaube, viel weniger umstellen, sondern nur graduell umstellen, als jetzt diese ganz großen Touristenmagneten.
Nicht zuletzt geht es natürlich auch ums Geld. Schon jetzt haben die Museen massive Einnahmeausfälle zu verkraften. Und es sieht ja auch nicht so aus, als ob in der erwarteten Mega-Wirtschaftskrise die Kultur besondere Förderung zu erwarten hätte. Also im EU-Recovery-Fund ist bisher kein Cent von den 750 Milliarden für Kunst und Kultur vorgesehen. Kommt jetzt das Ende des Kunstbooms?
Klar, es fallen Doppeltgelder weg, Eintrittsgelder und vor allem auch Drittmittel, mit denen bisher auch wiederum gerade viele Ausstellungen überhaupt nur finanzierbar waren. Also auch deshalb wird vielleicht die Ausstellungstätigkeit, gerade wenn es um spektakuläre Ausstellungen geht, nochmal zurückgefahren werden müssen. Also in Deutschland sehe ich das Problem jetzt nicht so groß wie vielleicht in den USA, wo viele Museen ja auch privat finanziert sind und wo dann schon zu befürchten steht, dass wenn ein paar der Hauptsponsoren sich zurückziehen, das Museum vielleicht gar nicht mehr gehalten werden kann. Aber auch in Deutschland wird vielleicht die Phase, die wir in den letzten zwei Jahrzehnten hatten, nämlich dass es sehr viele Museumsneubauten, sehr viele Museumserweiterungsbauten gab, jetzt an ein Ende kommen. Man wird nicht einfach noch mehr Museumsfläche brauchen und bauen wollen, sondern lieber schauen, wie man die bestehenden halbwegs gut bespielen kann. Dass es jetzt gleich zu Schließungen kommen wird, glaube ich, so schnell noch nicht. Aber eben der Boom wird trotzdem mit ziemlicher Sicherheit vorbei sein.
Die Pandemie verändert den Kunstbetrieb. Das war hier im Deutschlandfunk der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich. Dankeschön für das Gespräch, das wir übrigens schon vor der Sendung aufgezeichnet haben.